herzlich willkommen zur allerersten Sendung der Wissenschaftsredaktion. Ihr hört jetzt nicht wie angekündigt X-Rotation, sondern in den nächsten 2 Stunden uns. Wir sind heute im Studio mit
Felicia Herrschaft,
Anja Nowak,
Stefan Küreleis.
Später kommt noch Dietrich Lemme und am Mikrofon ist Helen Seid. In den nächsten 2 Stunden werdet ihr mehrere Beiträge und Interviews zu dem Thema Wissenschaft im Zeitalter der Extreme hören. Aber zunächst möchte ich kurz das Konzept der Wissenschaftsredaktion vorstellen. Wir haben noch keinen originellen Namen gefunden, deshalb müssen wir uns immer mit diesem langen Wort Wissenschaftsredaktion etwas rumplagen. Das Hauptziel ist es, interessante Themen disziplinübergreifend darzustellen. In der Redaktion sollen mehrere Wissensgebiete zusammenkommen, damit möglichst viele verschiedene Gesichtspunkte des Themas dargestellt werden können. Dabei werden sich Ergebnisse, Konsequenzen und Betrachtungsweisen hoffentlich vernetzen, überschneiden und auch kritisch gegenüberstehen. Vor allem aber wird versucht, das Thema in einem größeren Kontext darzustellen. Im Idealfall wird von der Wissenschaft zum wirklichen Leben eine Brücke geschlagen. Daraus ergeben sich beispielsweise Fragestellungen wie: Welche Bedeutung hat unser Arbeitssystem für die Umwelt? Welche Literatur findet der Leser extrem? Welche Position nehmen Frauen in der Wissenschaft ein? Zurzeit sind in der Wissenschaftsredaktion die Bereiche vergleichende Literaturwissenschaften, Theaterwissenschaften, Germanistik, Philosophie, Soziologie, Anthropogeographie sowie Biologie mit dem Schwerpunkt Umwelt- und Naturschutz zu finden. Die Wissenschaftsredaktion ist jedoch jederzeit offen für weitere bereichernde Wissenschaftsdisziplinen und Leute, die Lust haben, mitzumachen. Wir laden ganz besonders auch Leute von der Uni ein, da wir eine Kooperation mit der Uni Frankfurt planen. Ihr könnt unsere Sendungen voraussichtlich jeden 3. Mittwoch im Monat von 14 bis 16 Uhr hören. Über unsere Themen könnt ihr euch im Programmheft von Radio X unter der Rubrik Sendetipps informieren. Die nächste Sendung am 15. März wird sich mit dem Thema Arbeit beschäftigen. Heute aber geht es um Wissenschaft im Zeitalter der Extreme. Felicia, du kannst mehr dazu sagen.
Ja, also in Bezug auf Wissenschaft im Zeitalter der Extreme ist dies eine Vortragsreihe, die jetzt im Rahmen der Stiftungsprofessur Wissenschaft und Gesellschaft organisiert wurde, und zwar auch in Verbindung mit dem SFB FK 435 Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel. Die Professor Moritz Epple, Leiter der Arbeitsgruppe Wissenschaftsgeschichte am Historischen Seminar der Johann Wolfgang Goethe-Universität, hat diese Vortragsreihe mit seiner Arbeitsgruppe initiiert und es sind jetzt seit November verschiedene Vorträge schon gehalten worden. Und Ende März, also vom 22. bis zum 24. März, wird es eine internationale Konferenz geben, Modernism in the Science von 1900 bis 1940. Und da wird sich sozusagen das, was jetzt in diesen Vortragsreihen entstanden ist, nochmal versucht aufzuarbeiten, indem man eben Physical Science, Mathematical Science, Life Science und Chemistry, Social Science, Humanities, Literature, Art und so weiter versucht, in die Wechselbeziehungen und neue Konfigurationen wissenschaftlicher Forschung und modernistischer Tendenzen in der Kultur des frühen 20. Jahrhunderts dann zu setzen. Wir hören jetzt einen ganz kurzen Ausschnitt darüber, wie Moritz Epple sozusagen diese Wissenschaftsreihe verortet. Und aus dieser Reihe werden wir dann ein Interview hören mit Evelyn Fox Keller, die jetzt den letzten Vortrag gehalten hatte, und zwar zu dem Thema Contenders for Life at the Dawn of the 21st Century, Physics, Biology and Engineering. Okay, jetzt ein kurzer Ausschnitt zu Fox Keller. Zu Moritz Epple.
Dieses Netzwerk Wissenschaftsgeschichte hat halt diese Möglichkeit erhalten, eine Vortragsreihe zu organisieren mit anerkannten Leuten, um ein bisschen eben aktuelle, brennende Fragen zu diskutieren, die was mit Wissenschaftsgeschichte zu tun haben, wo es wirklich auch um Wissenschaftskultur, Wissenschaftsgeschichte geht. Und dann war natürlich in dieser Gruppe, die ja aus ganz verschiedenen Fachbereichen zusammengesetzt ist, also von der Literaturwissenschaft über die Pädagogik bis eben in die Geschichte und auch in die Naturwissenschaften rein, kam es halt zu einer Diskussion, wie macht man das? Ja, wo sind wirklich die spannenden Themen? Wollen wir jetzt, wie es in Frankfurt schon öfter mal passiert ist, über die großen Umbrüche in der frühen Neuzeit sprechen in den Wissenschaften? Und dann haben wir da eben gesagt, nein, das ist eigentlich ein Thema, das viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Es gibt andere Themen, die eben weniger Aufmerksamkeit erhalten haben. Und die erste Idee war dann eigentlich, sich einfach mal aufs 20. Jahrhundert zu konzentrieren. Das heißt, auf die Zeit, in der wir selber irgendwie noch drinstecken, die unsere ganze Kulturpolitik eben ganz tief prägt und einflusst, die Nachgeschichte der Weltkriege, die kulturellen Umbrüche, die große Konfrontation zwischen politischen Systemen und so weiter. Und dann da einfach mal fragen, ja, was ist denn eigentlich die Position von Forschung, von Wissenschaft in diesem Zeitalter? Denn das ist eigentlich eine Reflexion, ja, die gerade in der Universität und auch in der Universität der von Frankfurt, die so eine entsprechende Tradition hat, natürlich eigentlich sehr gut ansteht. Das ist natürlich immer noch ein riesiges Feld und war so noch nicht tragfähig, um jetzt zum Beispiel genau diese 6 Personen einzuladen. Das heißt, wir haben dann noch ein bisschen weiter diskutiert, was wollen wir eigentlich? Und da haben wir uns dann auf der einen Seite entschieden, so ein bisschen die sogenannten harten Wissenschaften ins Zentrum zu stellen, also auch nicht auf die sozialen und Geisteswissenschaften zu gucken, könnte man ja auch machen. Auch sehr spannend, aber auch da so ein bisschen antizyklisch zu dem, was man in Frankfurt eben oft hat, haben wir gesagt, schauen wir dann eben auf die Kultur der Naturwissenschaften, auf die Kultur und Politik naturwissenschaftlicher Forschung, wie der Untertitel der Reihe heißt. Das war dann das Konzept und da haben wir dann, der nächste Schritt war dann einfach zu überlegen, ja, wo sind eigentlich die Leute, die da wirklich was Interessantes beizutragen haben und die Debatte geprägt haben, und so ist dann die Liste zustande gekommen im Wesentlichen.
In Bezug auf die zeitgenössische Forschung, die das war ein kleiner Vorgeschmack auf die zweite Stunde unserer heutigen Sendung. Ich möchte euch mal kurz den Sendeablauf vorstellen, also was erwartet euch in den nächsten 2 Stunden. Im Folgenden, jetzt gleich läuft ein Beitrag Literatur im Zeitalter der Extreme. Da haben wir uns Gedanken gemacht, was das Zeitalter der Extreme für Literatur bedeutet, was extreme Literatur überhaupt ist. Haben versucht, das ein bisschen klarer zu fassen. Dann kommt ein relativ langes Interview mit Fox Keller. Zu Beginn der zweiten Stunde ab 15 Uhr starten wir dann eine Diskussion mit Dietrich Lemme von der Greenpeace-Gruppe Frankfurt über Klimawandel. Danach hört ihr ein Interview mit Moritz Epple, wo ihr gerade eben einen kleinen Ausschnitt raushören konntet. Und zum Abschluss der Sendung liest Stefan Kyrileis einen kleinen Bericht von sich. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, bleibt dran und ab geht's. Literatur im Zeitalter der Extreme. Extreme Literatur in der Zeit. Es scheint, als fordere eine immer extremere Zeit einen immer extremeren Ausdruck. Spätestens seit der Erfahrung der beiden Weltkriege schien die Welt aus den Angeln gehoben zu sein. Alte Sinnstrukturen, Wertesysteme und Haltgebendes ist zerschmettert und unwiederbringlich verloren. Die Welt löste sich auf und war mit der Sprache nicht mehr zu fassen. Mit dem Verlust einer adäquaten Darstellungsform der Welt mussten neue Literaturformen her. Die Literatur beginnt, diese neue Welterfahrung zu reproduzieren. Extreme Literaturformen sind die Folge. Die Erfahrung der Fragmentierung, des Zerreißens, der Orientierungslosigkeit, des Verlusts von Halt schlägt sich im geschriebenen Wort nieder. Man bricht mit gewohnten Strukturen und stößt den Leser in einen Text, in dem er keinen Halt zu finden vermag, in dem Gewohnheiten aufgelöst sind.
Der Maus und der Traufen. Herden und Damen mein, Apostrophie und Semikoloniale, Bestate und Schlammerte. Eins war wo mal in weitem Raum und das gar ein leerweiter Raum rin wondge ein Maus. Die Einseinkeit war allzu leinig, archontischlich, breitlich, üval und ein Maus, er pflegte spazieren zu gehen. Mein Hut, schreit Antonius Romeo. So eins Großsummers abends, nach einem feinen Morgen und seinen guten Male von Schinken und Speichel, als er seine Augen flabelliert, seine Nüstern pilioliert, seine Augen vaktikanatiert und seine Schlünde paliumiert hatte, zog er seinen Wasserdichten an, ergriff seinen Einwändigen, harfte seine Krone auf und trat heraus aus seinem Immobilen, de rure albo. So bekalkt feil es kreidvoll war, von Meisterstucken und Borgieus ausgelegte, mit Kaskadern, Pintakostekern, Hortodukten und Kasterkämmen bereiten Gärten hatte, und machte sich Aspasso von Ludstadt auf zu sehen, wie Schlechtigkeit war in der Gespinsten aller löblichen Weisen.
Finnegan's Wake von James Joyce.
Es gibt Literatur, die in ihrer Erscheinungsweise Irritation hervorruft. Lesegewohnheiten werden herausgefordert. Plötzlich ist ein Gedicht nur noch Form oder Klang. Die Form eines Apfels geschrieben aus dem Wort Apfel. Die Dadas und Dudes des Dadaismus. Christian Morgensterns Fisches Nachtgesang als eine Komposition aus Strichen und Wellen. Syntaktische Strukturen werden durchbrochen, Grammatik wird missachtet. Die Strukturlosigkeit der Form setzt den Text in das endlose Feld von völliger Sinnlosigkeit und tausendfacher Bedeutung. Zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich zum Beispiel auch folgendes Gedicht.
Lassen, lässt, blasen, sein. Lassen, blaues, blasen, Band. Lassen, wieder, blasen, flattern, lassen, durch, blasen, die, lassen, Lüfte, blasen, lassen, Frühling, blasen, lässt, lassen, sein, blasen, blaues, lassen, Band, blasen, wieder, lassen, flattern, blasen. Ernst Jandl.
Wenn der rote Faden in einem Text fehlt, wenn man vergeblich nach einer Zeitstruktur sucht, wenn die Kausalität nicht mehr verlässlich ist, wenn der Text die Orientierungshilfen entzieht, dann wird das Leseerlebnis zu einer extremen Erfahrung. Abgesehen von einer extremen Form kann ein Text auch durch seinen Inhalt zu einer extremen Literatur werden. Tabubrüche, Darstellung von Gewalt, unzensiertes Vokabular können die Leseerfahrung bis an die Schmerzgrenze treiben.
Meine Rollen sind Speichel und Spucknapf, Messer und Wunde, Zahn und Gurgel, Hals und Strick. Ich bin die Datenbank, blutend in der Menge, aufatmend hinter der Flügeltür, Wortschleim absondernd in meiner schalldichten Sprechblase über der Schlacht. Mein Drama hat nicht stattgefunden, das Textbuch ist verloren gegangen. Die Schauspieler haben ihre Gesichter an den Nagel in der Garderobe gehängt. In seinem Kasten verfault der Souffleur. Die ausgestopften Pestleichen im Zuschauerraum bewegen keine Hand. Ich gehe nach Hause und schlage die Zeit tot. Einig mit meinem ungeteilten Selbst. Heiner Müller, Die Hamlet-Maschine.
In William Burroughs' Naked Lunch beispielsweise reihen sich ohne erkennbare Struktur schockierende Bilder eines Drogenrausches aneinander. Auch in Sarah Kanes Theaterstücken schwankt der Leser ständig zwischen Ekel und großer Betroffenheit.
Patientin lehnt Seroxat ab, Hypochondrie, erwähnt spasmisches Liederzucken und starken Gedächtnisausfall als Grund für motorische Fehlfunktionen und verminderte Aufnahmefähigkeit. Lehnt jede weitere Behandlung ab. 100 Aspirin und eine Flasche bulgarischen Rotwein Cabernet Sauvignon 1986. Patientin kam zu sich in einer Lache von Erbrochenem und bemerkte, schlafe mit dem Hund und du erwachst voller Flöhe. Starke Magenschmerzen, keine sonstigen Reaktionen. Luke öffnet sich. Starres Licht. Der Fernsehapparat spricht, tausendäugig. Geister des Augenlichts. Und ich fürchte mich so. Ich sehe Dinge. Ich höre Dinge. Ich weiß nicht, wer ich bin. Zunge raus. Gedanken abgewürgt. Stückweise schrumpft mein Geist. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Wie fange ich an? Falls ich je vorhabe, weiterzumachen. Wie höre ich auf? 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 Ein Zackenschmerz. Wie höre ich auf? Durchbohrt mir die Lungen. Wie höre ich auf? Ein Zackentod. Wie höre ich auf? Sticht mir ins Herz. Ich werde sterben. Noch nicht. Und doch ist es schon da. Bitte. Geld. Gattin. Jeder Akt ein Symbol, die Last, die mich zermalmt. Eine gepunktete Linie in Höhe der Gurgel. Hier aufschlitzen. Es darf mich nicht umbringen. Es wird mich umbringen, zermalmen. Es schickt mich zur Hölle. Ich flehe dich an, rette mich vor diesem Wahn, der mich auffrisst. Ein ungewollter Tod. Ich dachte, ich würde nie widersprechen. Jetzt aber weiß ich, es gibt etwas Schwärzeres als Begehren. Vielleicht rettet es mich. Vielleicht tötet es mich. Trostlos ein Pfeifen spricht dieser Schrei, wenn das Herz bricht. Rund um die höllische Schüssel an der Deckenwand meines Geistes. Ein Betttuch voller Kakerlaken. Mach Schluss mit dem Krieg. Meine Beine sind taub. Nichts mehr zu sagen. Und das ist der Rhythmus des Wahnsinns. Sarah Kane, 448, Psychose.
Sarah Kanes Text, 448, Psychose, ist sowohl inhaltlich auch als formal äußerst extrem. Die grafische Textstruktur kann nur bereits interpretiert hörbar gemacht werden. Es bestehen unendlich viele Möglichkeiten, die in der grafischen Form liegenden Bedeutungsebenen darzustellen. Kanes späte Dramentexte lassen die Besetzung und Textzuteilung offen. Häufig ist ein Text jedoch nur aus seinem historischen Kontext heraus extrem.
Und es hat vielleicht in einem Zeitkontext einen Sinn, der da heißt, es durchbricht ein literarisches Tabu. Es bricht zum Beispiel die Sprache in ihrer Möglichkeit auf, erweitert den Raum, den Sprache hat. Und das können dann folgende Autoren nutzen, dieser Freiraum, der sich daraus ergeben hat, wo die Sprache sich emanzipiert hat, von der Sinnstruktur zum Beispiel, wo die Sprache...
Effi Priest beispielsweise, heute für die meisten eher einschläfernd, stellte zu Fontanes Zeiten einen heftigen Tabubruch dar. Es gibt jedoch wenig Literatur, die über ihren historischen Kontext hinaus extrem bleibt. Und da wäre abschließend die Frage zu stellen, was Literatur dauerhaft extrem bleiben lässt.
Ja, es wäre halt interessant zu wissen, was macht ein Text bleibend extrem? Was sorgt dafür, dass ich knapp 100 Jahre später einen Text von Joyce lesen kann und ihn immer noch als extrem für meine Lesegewohnheit empfinden kann, während ich einen Text, der geformt ist wie ein Apfel, zwar mit Interesse zur Kenntnis nehmen kann, aber keinerlei Anreiz mehr finde, ihn zu lesen eigentlich. Oder wo auch vor allem das Gleichgewicht zwischen einem Extrem in der Form und einem Extrem im Inhalt stimmig bleibt, wo also nicht der komplette Inhalt einer Form geopfert wird, sondern ein Text tatsächlich nur von den extremen Worten oder von den krassen Tabubrüchen lebt, sondern wo das ausgependelt ist dazwischen.
Also kann man unterteilen in eine Textform, in der es eigentlich nur darum geht, noch nicht Dagewesenes mal einfach zu machen, damit man da irgendwie...
So der Schock des Neuen.
Ja, genau. So, huch, das hat ja noch keiner gemacht, das ist ja eine lustige Idee. Und dazu muss man aber unterscheiden, Literatur, die ja bleibend extrem ist. Letztendlich ist das Ermessen von extremer Literatur vielleicht auch ein Stück weit von dem persönlichen Empfinden eines jeden Lesers abhängig. Sie hörten einen Bericht von Anja Nowak und Helen Seid. Es wurden Zitate von folgenden Autoren verwendet.
Finnegan's Wake von James Joyce, in der Übersetzung von Friedhelm Rathjen, erschienen im Surkamp Verlag. Ein Gedicht von Ernst Jandl aus dem Gedichtband Blaue Gedichte, erschienen beim Reckflamm Verlag. 448 Psychose von Sarah Kane in sämtliche Stücke, erschienen im Rowohlt Verlag. Die Hamlet-Maschine von Heiner Müller aus Heiner Müller Material, Texte und Kommentare.
Vielleicht könnt ihr noch mal etwas dazu sagen, wie ihr jetzt auf die literarische Bearbeitung gekommen seid, die Extreme sozusagen extrem darzustellen?
Ja, es war gar nicht so leicht. Wir haben uns überlegt, was ist überhaupt extrem? Also das muss man sich mal überlegen. Dieses Extrem unterliegt auch einigen subjektiven Kriterien und das hat es uns relativ schwer gemacht. Und dann ja, haben wir einfach einige Texte ausgewählt, die wir subjektiv als extrem gefunden haben und haben das dann aufgearbeitet, wie schon gesagt wurde, entweder eine extreme Form, also es gibt Gedichte, die sind tatsächlich dieses Apfelgedicht, ja, also man hat dann die grafische Darstellung, einen Apfel vor sich auf dem Blatt Papier und dieser Apfel besteht aber immer aus dem Wort Apfel. Und so Sachen. Und das ist einfach eine extreme Form. Der Inhalt ist da relativ sekundär. Ist fast ein bisschen langweilig, ist uns dann so auch gekommen. Weil wenn man das einmal gemacht hat, da bleibt dann nicht mehr viel. Zu den Theaterstücken kannst du mehr sagen.
Ja, es gab dann einfach auch viele Texte, die eben durch eine Sprachlichkeit aufgefallen sind, die durch ein sehr extremes Vokabular aufgefallen sind, aber auch einfach die sehr nah gegangen sind von dem, was vermittelt wurde. Und gerade im Theater dann auch einfach eine Frage von vorherrschenden Theaterstrukturen, von der Frage auch nach der Umsetzung. Was macht man mit einem Text, der zum Beispiel keinerlei Zuweisungen mehr hat von den Rollen her, der auf sowas wie eine Charakterzeichnung eigentlich sogar verzichtet. Und ja, da bot es sich irgendwie ganz gut an, auch das anzusehen.
Ja, also es ist natürlich nur eine Auswahl und ich denke, dass relativ viele Leute jetzt auch spontan andere Texte im Kopf haben, wo sie sagen, so Mensch, den finde ich auch ganz schön extrem, den Text. Es ist natürlich auch immer ein bisschen eine Definitionssache, aber wir haben natürlich einen leichten Anspruch gehabt an Wissenschaftlichkeit und haben halt versucht, uns an diesen formalen und inhaltlichen Vorgaben, die so in der Literaturwissenschaft betrachtet werden, so ein bisschen lang zu hangeln.
Und ihr beide studiert ja auch Germanistik, oder?
Ja, ich studiere Germanistik, vergleichende Literaturwissenschaften.
Ja, ich studiere vergleichende Literaturwissenschaften und Theater, Film und Medienwissenschaften. Daher dann auch so der Theatereinschlag.
Ja, und jetzt Stefan, vielleicht nur aus der ganz anderen Perspektive, möglicherweise als Naturwissenschaftler in Bezug auf Literatur.
Ja, also ich finde das ein ganz interessanter Ansatz, mir da mal dieses Thema unter dem Aspekt der Literatur zu sehen. Aber ansonsten kann ich jetzt nicht viel zu sagen.
Okay, wir hören ja noch später auch einen eher literarischen Text von dir über auch Erdbeerkulturen, soweit ich ihn erinnern kann. Joghurt. Und die unterschiedlichen Wege. Also ich könnte jetzt den Ausschnitt von Fox Keller spielen, also einen kurzen Vortragsausschnitt von Contenders for Life at the Dawn of the 21st Century. Und zwar wird sie da auch in diesem Vortrag noch auf diese neuen Beziehungen und Kooperationen zwischen Wissenschaftlern eingehen, Biologen, Physikern und auch Ingenieuren. Und darüber wird sie aber dann im Interview auch gleich mehr sagen.
The notion, the contemporary concept of self-organization has emerges not with those early conferences, not with Norbert Wiener, not with Heinz von Forster, but it emerges, you see, if you look at the citation frequency, it emerges in the early 1980s and it takes off with a momentum that is entirely new. So I want to talk about that momentum. The turning point coincides not with an engineering vision that the early cyberneticists brought, but with the entrance of physics and physicists into the field. And it is this episode of the history that I want to focus on today. According to the most familiar account, the turning point comes with the Russian-born physicist Ilya Prigozhin. In 1967, after 2 decades of work on the thermodynamics of irreversible but close to equilibrium processes, Prigozhin and Nicholas published a paper called On Symmetry Breaking Instabilities in Dissipative Systems. The main point of this paper was to argue for the existence of instabilities in purely dissipative systems. This is his new term. That is, by which he meant systems far from equilibrium. This is a jump for Prigozhin from post-equilibrium to far from equilibrium. And the two principles, the principal sources of his insight were the two best studies examples at that time of nonlinear dynamics giving rise to the spontaneous emergence of stable spatial patterns in uniform systems. These examples were new to Prigozhin, but they were not new to people working in mathematics, certainly not to people working in mathematics. The first example was the well-known Menard instability from in fluid dynamics dating from the latter part of the 19th, early part.
Das war jetzt schon ein Auszug von des Vortrags von Evelyn Fox Keller. Evelyn Fox Keller hat 1957 ihren BA in Physics an der Brandeis University gemacht. Und sie ist dann an das MIT gekommen in Berkeley und war dort Professor für Rhetorik und Geschichte und für Women's Studies von 1988 bis 1992. Sie hat außerdem an der Northeastern University und an der New York University unterrichtet und sie ist in dem Editorial Board für verschiedene Journale, einschließlich des Journals of the History of Biology and Philosophy. Einige, um nur einige Publikationen zu nennen, das Buch, wodurch sie eigentlich bekannt wurde, war von 1985. Da ging es um dieses Verhältnis von Gender und Science. Und in der Zwischenzeit hat sie 2000 publiziert, eben ein Buch über das Jahrhundert des Gens. Und 2002 ein Manuskript, ein Buch in dem Sinne Making Sense of Life, Explaining Biological Development with Models, Metaphors and Machines. Ja, und wir hören jetzt ein Interview mit ihr, wo sie ihre eigene Wissenschaftsgeschichte erklärt und erzählt.
Yeah, you started in your work on the history and philosophy of modern biology and on gender and science. So probably this would be a kind of narrative question first. Could you remember the time when you started to think about these relations between modern biology and gender and science?
That isn't quite how it went. I started, as I think you know, my training was in physics and theoretical physics, and I worked in molecular biology and then in mathematical biology. And I became involved in feminist theory, and I began to think about gender and science long before I began to think about the history and philosophy of biology, per se.
Okay.
So I began to think about gender and science. I actually think I can remember. Yes. I had been invited to give a series of lectures at the University of Maryland on my work in mathematical biology.
Yeah.
And this was 1974.
Yeah.
I remember exactly.
Yeah.
And I had just finished teaching my first course in women's studies, first course in women's studies.
Yeah.
And as I was preparing these lectures for Maryland, I felt I could no longer in good conscience give all these lectures and not make reference to the fact that I was a woman in science as if it didn't matter. Okay? So I decided it was a political act to make my last lecture on the subject of women in science.
Oh, okay.
And I made up a toy model of an epidemiological model of women in science, wrote down equations for the birth and death of women in science.
Mm.
And as it happened, I had been interested as a woman scientist. How could I not be interested? And a few years before that, I had collected data on women in science, the attrition rates. So I used that data, and I showed not only are there the numbers of women going into science small, but perhaps even more important, the attrition rates after the PhD are very, very dramatic.
Yeah.
So the question was, for the seminar, why is that?
Mm.
How do you account for the very high death rates of women in science, women scientists? And I took the opportunity to review all the barriers that operate against women in science and concluded that perhaps the most important was the widespread belief in the intrinsic masculinity of science.
Yeah.
Where, I thought, did that belief come from?
Yeah.
What was it doing in science?
Mm.
And what consequences did it have for science, not only for women?
Yeah.
And I left the lecture was with those questions.
Okay. And then
they were just questions, right?
Yeah.
And then some months later, I was driving to school, and I thought it suddenly hit me, and I said, oh my God, those are real questions. They are serious questions. And furthermore, I think I know how to begin to answer them.
Yeah.
And that was the beginning of my work on gender and science. And I wrote the book Reflections on Gender and Science. That was the outcome of my investigations into these three questions.
Mm.
Where did such a belief? The project was to look at the historical and ideological conjunction between ideas of scientific and ideas of masculine.
Yeah.
And so questions were, historically, where did that conjunction come from? Mm. Why? What was it doing in science, and what consequences did it have? Mm. So that was the, so I worked on that. That was, I published the book on Reflections on Gender and Science in 1985. And in between, I did the book on Barbara McClintock, which was not did not come out of that. Those questions came out of that. Actually, I did not think my book on Barbara McClintock really had anything to do with my inquiry on gender and science, but it was a story that demanded to be told. It was such her story was so extraordinary, and it. It fell to me. It fell on me. It was interesting. I didn't want to do it because I wanted to do my book on gender and science. It was. Mm. I saw it as a distraction. She didn't want me to do it because. Mm-hmm. But it just. I felt it had to be done.
Yeah.
And the project sort of carried both of us into it. Again, you know. Mm. And so that came out in 83. And after that, that got me engaged in questions in the history and philosophy of science in general, and in particular in biology.
Yeah. And what do you think, what has changed now since probably after you show these barriers between... how a woman or work in science with this masculinity definition?
Well, the things have changed very dramatically, and it's interesting to think about, and I have thought about how that changed. What is responsible for the change? And certainly. The situation for women in science today in the U.S. and in many other places is enormously better than it was night and day. In the 70s, 60s, the 50s was the worst, right?
When you did your BA, when you finished.
Yeah. The 50s, that was really the nadir. And that's a lot of that change is direct politics. It was supported by national need for more scientists. So, and women scientists formed action groups and professional organizations. And Title IX against discrimination in science. All that was direct political action. But more has changed than just. The numbers of women in science and the situation of women in science, the ideological conjunction between masculinity and science has weakened tremendously.
Do you describe this masculinity problem?
Well, no, it was very explicit in the early days of modern science when, when Francis Bacon said. Described his vision of science, let us establish a chaste and lawful marriage between mind and nature, the purpose of which is to bind nature to your service and make her children obey you. That's not a literal quote, but that was the vision. The mind was masculine, nature was
masculine.
Nature was feminine, and the aim of science was to bow nature to her knees, right?
Yeah. That,
and rationality, all the attributes of scientific thought, rationality, objectivity, were all attributes that are associated with masculinity.
Yeah.
What has changed today is not, and I'm saying, is not only the presence of more women in science and the position that women in science today have, a freedom and power that was unimaginable in the days when I was going to school, but also the ideological relations between gender and science have changed. In fact, I would say more generally, the ideological associations of gender, the meaning of gender, has changed in U.S. culture, and I think many other places as well. And that is very dramatic. So in the 1950s, 1960s, when the feminist movement began, to be female meant to be weak, passive, emotional, and all the traditional associations with femininity were very much in place and very, very strong. And so any woman who sought to expand beyond that traditional category was immediately branded as castrating, a masculine, right?
Yeah, yeah.
Now, that's not true today anymore. Mm. Women have a larger range of of freedom and ways to be. And in fact, one of the reasons I wrote the McClintock book was to help expand the options for women, to show that women too can be difficult, can be eccentric, can be as, you know, as eccentric as Einstein, right? The McClintock had the right to be eccentric, right?
Yeah, that's right.
So, and deviant. Yeah. That women too could be deviant. Women too could be great scientists. Women too could be
deviant.
Yes. And, right.
Evolution.
Right. And women certainly. So the image of the cultural images of gender have changed. Mm. Now, how did that happen? Was that, and the question has been raised, to what extent did we as feminist theorists contribute to that change? Mm. And I wish I could say we did. I wish I could feel that it was we did that, but I don't think so. I think it was, I mean, not we in any direct way. I think there was a cultural transformation in the 70s and 80s and 90s that was larger, much larger than anything a few intellectuals could accomplish. In fact, we ourselves were products of that transformation. And I think that, and the way I talk about it is, the way I think about it is, I think of the, you're interested in the media and the public spaces. I think the media is a good place to look. I sometimes attribute the change to, and only slightly facetious, to Cagney and Lacey. Do you remember? Do you know who Cagney and Lacey were? There, it was a television show with two women detectives who were very strong.
Okay.
Very strong. An entire generation grew up watching Cagney and Lacey.
Okay. Yeah.
And
in the States.
In the States, yes. And growing up watching Cagney and Lacey, you could no longer think of women as weak, passive, ineffective, strictly emotional. your images, your images of gender changed.
Yeah.
Now, of course, Cagney and Lacey didn't do it. I mean, the Cagney and Lacey, the television producers were producing what the market would accommodate.
Yeah.
It was a social movement.
Yeah.
You can't say it was this one or that one. It was a social movement that gathered strength and collectively wrought a transformation. So that's one of the reasons I balk when you ask me about women and men doing science differently. Women, which women? Women today, women 30 years ago, women, poor women, rich women, white women, black women. I mean, women change, and they change according to, in good part, we're not determined as human beings by our sex chromosomes. We're determined in large part by the cultural conventions in which we grow.
Yeah.
And those cultural conventions change. They change over time. They're different in different cultures.
Yeah.
And there, I think on the other hand, there are very enormous transformations now in how biology, physics, and engineers are working together on the self-organization.
Well, science too. Science too changes.
Right. And machines. So.
Well, yes, that's a different kind of change. Yes.
Yeah.
Yes, but it's related. I mean, it, in a way, it's related.
What's going on there? Yeah.
It's going on. Yes, it's true. So, you know, I mean, Sherry Turkle has commented, has talked about the transformations in computer science and the turn toward collectivity, interactivity, all these attributes that once were thought to be feminine. Hmm. So has computer science become feminized? No, of course not.
Yeah.
It has become it's become changed by virtue of its internal dynamics.
Yeah.
In ways that might well be more compatible with earlier ideas of gender, but those ideas, it's no longer true necessarily that we think of women as more interactive. I mean, it was never true that all people thought of women as more interactive. I remember as an anecdote, a story that was reported, an interview that was reported in the newspaper. And this, I think, was in the 80s, where a top Japanese executive was interviewed by a journalist and asked, why are there so few women in top executive posts in Japan?
Mm-hmm.
And the man said, well, it's obvious. It's because women don't know how to cooperate. They're too individualist.
Oh, really?
Yes.
That's interesting.
So, yes. So concepts, and I tell this story to illustrate how radically variable our ideas of gender can be. Okay.
No,
so
just, yeah, but
so okay. So it is true that many areas of science, biology in particular, have been compelled to move to more dynamic to look to dynamic interactivity as an explanation of biological phenomena, and you see this in genetics, and you see this in neurophysiology, neuroscience, and you see this in developmental psychology. You see it everywhere, and it is true. I embrace that. I like that move very much. I will I claim credit for feminists for that change.
Yeah.
Although many feminists are pushing from the beginning for precisely such shifts, but it didn't come out of feminism. It came out of the nature of the subject, the nature of the material that biologists have been dealing with. It came out of the recognition that once the Genome Project was completed, the sequence isn't going to give us an organism.
Yeah. A secret is not
given. Sequence. The sequence of the nucleic acid of the DNA.
Yeah.
We have the sequence, and we still can't explain biological function, biological attributes.
Yeah, and yesterday you said the human beings are not determined by the genes. That's very interesting to get off of determinism.
Right, that's right. That's right.
But what does this change our idea of nature, probably, if we...
Well, what do we mean by nature?
About, these transformations and...
Well, yes, I mean, the view of...
Yeah, that would be interesting if you say something on nature.
Nature, I don't know. I don't think much about nature. I mean, I'm not sure what you mean by nature. I mean, nature. What is nature?
Yeah, what's nature for you, probably?
It's not a category that figures very large in my thinking.
Mm-hmm.
I mean, it is interesting that historically in the West, nature was always cast as female. But what's interesting about that is that as a woman, as female, nature always had two faces.
Yeah.
One was passive, acted upon, and the other was violent. fearful.
Yeah, and realistic.
And our, you know, it's also true that our historically our image of woman, women in the West has had two faces.
Yeah, and you said yesterday there is a third point in the spheres of self-onism that they are, that they have this thunderstorms and so on, that, that they are spontaneous.
Right,
actions.
Right.
This is probably this definition of this.
Well, no, that was from a quote. That was from, and I used it because it's dramatic. It's dramatic as a quotation, and it's also absurd that, of course, thunderstorms are self-organizing phenomena, right? I mean, they come out of the dynamics, the nonlinear dynamics of the atmosphere.
Yeah.
But to put thunderstorms and people in the same sentence is astonishing. Yes. So, I mean, we've always had this double image of nature in a way that it allows us to talk in think in somewhat peculiar ways. So if I make a leap now to a problem that of enormous urgency today, and that is the problem of climate change. Okay.
Right.
So that's nature. Right. Okay. The climate is part of nature, right?
Yeah.
So there's enormous resistance. Okay, so we have all these terrible hurricanes now. And
you still don't understand
tsunamis,
how it's connected.
How it's connected, right. But we don't want to think that it's connected.
Yeah.
We prefer to think of the tsunamis and the hurricanes as coming from nature. That's the other side of nature, that, you know, the wild, untamable side that we have nothing to do with.
Yeah.
So historically we have these two images of nature. One is that it's been tamed.
Yeah.
And the other, it's untamable, wild.
Mm.
But the idea that we actually have something to do with it, that we, you know, that nature isn't out there and we here, that we are part of nature. It's all an integrated world, and that even the wildness of nature can be affected by us, not just to be tamed, but to be untamed, to be set. I mean, so it's, I think, I had not thought about this before, but it is interesting to think. I think a lot about our resistance
to nature.
Our resistance to the seriousness of climate change. That we don't. It's very difficult to get people to accept how urgent the problem. Acknowledge the problem, the urgency of the problem. There is enormous resistance.
Yeah,
we want to think of nature as we're both stronger and weaker. Stronger and weaker. It's out there. It's not our fault. Right? We can't do anything.
What do we have to do with this better?
Yes, right. Exactly. Yes.
Yeah, Michel Zeher, he wrote a book on this subject. It's called Atlas.
Oh, I didn't see it.
This would be interesting because he shows that there is a connection between weather, climate change, and how we are not able in science to find a research form for it.
But we do have research for it, and it's very good research. And
accepted in the history of science.
It's not so.
Coming.
It's not accepted because for political reasons. I mean, people are, you know, governments are explicitly setting out to discredit that work for their own purposes.
Yeah. So probably now there is, to make a connection to the series, to the lecture series, maybe there is coming a new age of the extreme in science, not only in science, probably for us in in realizing what kind of problems we are, yes, have now. Because what the, if the gap will be solved between machines and organisms, what will be there then the new thing?
Right.
How to deal with the organisms?
Yes. No. I mean, it is interesting. You asked me about the title of the series, and I have to confess, I did not think very seriously about the title of the series.